willkommen zu Folge 2 von Denn Sie wissen, was Sie wandern, der Podcast des Deutschen Wanderinstituts. Ich muss mich immer konzentrieren, weil ich habe auch jahrelang fürs DWI gearbeitet, fürs Deutsche Weininstitut. Da habt ihr die gleichen Initialen. Ne?
Das liegt uns,
wir haben das
liegt uns nicht fern. Ne?
Ja, genau. Also der Wein, ja, ist auch, genau. Wein, Weib und Wandern, ne? Sagt man ja auch, ja. Klaus Erber sitzt hier neben mir.
Und Manuel Antrag sitzt mir gegenüber.
Genau, und wir beide machen diesen Podcast. Wenig überraschend. Und heute das Hauptthema, was ist eigentlich eine Zertifizierung? Ja, also, wir haben ja in der ersten Folge erklärt, Premium Wanderwege, das bedeutet, in unterschiedlichen Regionen werden, ja, man kann schon sagen, die schönsten Landschaften herausgenommen und dort werden Wege geplant. Also was ist der erste Schritt? Wenn ich jetzt meinetwegen, ich komme aus Köln, wenn ich in Köln-Ostheim einen Premiumweg plane und dann rufe ich beim Deutschen Wanderinstitut an und sage, ich plane in Köln-Ostheim einen Weg. Was sagst du dann?
Dann würde ich mir erstmal mitteilen lassen, wo. Und vielleicht auf einer Karte gucken, vielleicht bei Google Earth mal gucken, ob man schon was erkennen kann.
Würdest mir sagen, vielleicht dann, nicht in Ostheim, sondern ein bisschen weiter
östlich. Genau, und dann würde ich sagen, komm, ja, das wird nichts. Ja. Zu viel Asphalt, zu viel Straßen, sonst wie. Wir brauchen Natur, wir brauchen Räume, in denen man wirklich sich erholen kann von dem, was man den ganzen Tag erlebt. Und dann wird man schauen, gibt es sowas in der Nähe und würde dann überlegen, welche Routen kann man denn finden.
Muss das dann der das planen möchte, muss der dann diese Routen finden oder macht das Wanderinstitut vom Schreibtisch aus erstmal eine Route festlegen oder redet man da mit den Leuten vor Ort, mit dem örtlichen Wanderverein oder dem Förster? Gibt es da ein generelles
Vorgehen? Alles ist möglich. Es gibt natürlich Menschen, die sich ein bisschen mit den Kriterien beschäftigt haben, die wir aufgestellt haben, ihre eigene Region überprüft haben und einen Routenvorschlag haben und sagen, komm und guckt euch das an. Mhm. Andere gibt es, sagen, wir würden gerne mit Premium-Wanderwegen auch in unserer Destination werben. Könnt ihr uns da helfen? Und dann gibt es Kollegen vom Wanderinstitut, die da auch das Angebot machen, eine Machbarkeitsstudie zu entwickeln und überprüfen, ob 20 Wege, die von vor Ort mal vorgeschlagen wurden, auch realisierbar sind oder nicht.
Also Machbarkeit heißt einfach, ist da Premium machbar?
Ne? Genau.
Sind die Grundvoraussetzungen erhalten? Also ein so ein Grundkriterium ist zum Beispiel die sogenannte Asphalterlaubnis. Also wenn ein Weg im Vergleich zur Gesamtlänge über 15% Asphalt hat, also sagen wir mal bei 10 Kilometer über 1,5 Kilometer Asphalt insgesamt, ist, sagen wir, das ist...
Das will keiner laufen, so genau. Wege gibt es genug. Ja. Wir versuchen eben einen möglichst hohen Naturweganteil hinzukriegen, aber jeder Weg ist anders und deshalb muss man irgendwelche Grenzwerte einziehen, an denen man sich orientieren kann.
Jo. So, und irgendwann, wann ist denn der Punkt erreicht, wo man sagt, wir kommen jetzt zum Zertifizieren? Der Zertifizierer kommt.
Also wichtig ist für uns, dass die Zertifizierer, die auch eine Erstaufnahme machen, nicht an der Planung direkt beteiligt sind. Denn bei einer Erstzertifizierung soll man ja tatsächlich den Weg so wahrnehmen wie ein Fremder, der ihn noch nie gesehen hat.
Also, dass nicht der Autobauer auch der TÜV ist. Ne?
Genau. Und das ist deshalb wichtig, weil es geht ja auch um Orientierung. Und wenn ich schon weiß, wo der Weg abbiegt, dann bin ich nicht mehr so aufmerksam, ob die Markierung auch in die richtige Richtung zeigt.
Also der Weg ist dann, wenn der Zertifizierer kommt, schon so, wie er sein müsste, komplett markiert mit Wegweisern und Markierungstäfelchen.
Das ist relativ wichtig, weil das ist ja das A und O für die Orientierung auch der Wandergäste. Wenn noch nicht die eine oder andere Bank steht, dann kann man sowas nachrüsten, aber die Orientierung muss erstmal gegeben sein, sonst hat es wenig Sinn. Das heißt, wenn diejenigen, die den Wanderweg geplant haben, ihn dann auch umgesetzt haben, mit Wegweisern, Markierungszeichen ausgestattet haben, wenn vielleicht die ein oder andere Sitzgelegenheit am Weg noch aufgestellt wurde, dann ist der Zeitpunkt, wo jemand kommt für die Erstzertifizierung und dann auch sehr genau aufnimmt, was auf diesem Weg an verschiedenen Kriterien eben aufnehmbar ist.
Kommen wir jetzt mal zu ein paar Wegen, die schon lange diese Erstzertifizierung hinter sich haben, die du jetzt erraten darfst. Deine Lieblingsrubrik.
Premiumwege Quiz.
Mein Gott.
Ja, du wirst es wieder, bei der Folge 1 hast du es ja auch bravourös.
Irgendwann.
Irgendwann. Schauen wir mal. Und du hast mir dann nach der Folge verraten, dass du den einen Weg tatsächlich nicht kanntest. Das kann natürlich vorkommen, weil da sind wir ja jetzt, Thema hatten wir ja gerade erst, Zertifizierung. Wenn du den noch nie zertifiziert hast, dann warst du den. Du kennst den vom Hören sagen.
Gut, zwei Drittel der Wege kenne ich, entweder durch Erst- oder Nachzertifizierung, aber ich bin ja nicht allein, Gott sei Dank. Wir sind ja mehrere.
Genau. Dann gucken wir mal, ob du diese Wege kennst. Ich bin mir relativ sicher. So, der erste Weg, 60 Punkte, 44 Kilometer. Das ist schon eine recht ungewöhnliche Kilometerzahl für unsere Wege, weil das ist eindeutig keine Tagestour, aber ein kurzer, weitwanderer Weg.
Baden-Württemberg?
Hessen und Rheinland-Pfalz. Gute ÖPNV-Anbindung. Jetzt kommt ein Tipp.
Psst. Wispertal?
Ja.
Der?
Wisper-Taunussteig.
Den du ja gerade erst nachzertifizieren durftest.
Richtig.
Ja.
Richtig. Ja, da gibt es eine ganz spannende Premium-Wanderwege-Region in einer Ecke, die so lange unter dem Radar flog, würde ich mal sagen. Also klar, der Rhein ist nicht weit, aber da gibt es halt ein kleines Tal, das Wispertal.
Der Taunus ist auch ziemlich bekannt, aber der Wispertaunus, dieses genau. kleine Eck dorthin.
Also da ist, es ist wunderbar abgelegen und gibt es ganz, ganz idyllische, tolle Rundwanderwege.
Absolut verblüffend, ja.
Total. Und man hat dann eben, gerade beim Wisper-Taunussteig ist es natürlich spannend, er beginnt an der Quelle der Wisper, ne, und geht dann wirklich mit ordentlich Höhenmeter, ja, durch Seitentäler. Und da kann ich auch noch eine schöne Wanderanekdote erzählen übrigens. Da war ich, es gibt da im Prinzip, wenn man den geht, also auch jetzt nicht nur als Zertifizierer, also ich war da bei der Nachzertifizierung als Wandertüff sozusagen, aber was das ist, klären wir übrigens nächste Folge. Ja, also warum nachzertifizieren? Ja.
Ja.
Was ist das Sinnvolle? Aber erst nächste Folge. So, auf jeden Fall war ich da unterwegs und habe es mir natürlich selbstverständlich, 44 Kilometer mit den Höhenmetern geht man nicht an einem Tag, habe ich natürlich in zwei Tagen gemacht. Und da gibt es genau nur ein Dorf in der Mitte, was sich dafür anbietet, nach gut 20 Kilometern, das ist Espenschied. Ja. Der Wort Schied, das also wenn schon Orte Scheid oder Schied heißen, dann heißt das, die sind oben. Ne? Also man geht zum Schluss dann nochmal ordentlich den Berg hoch. So, und da hatte ich mir auch in dem gleichen, in dieser Dorfgaststätte ein Zimmer reserviert und habe mich echt darauf gefreut, weil ich habe mir das schon im Internet angeguckt, so Bäume, schattiger Biergarten und es war tolles Wetter und ich habe mich auf das eiskalte Hefeweizen gefreut.
Kann man lange drauf hinlaufen, ne?
Und ich komme an und, nein, kein Ruhetag, ich bin ja kein Amateur, ne? Also das ist bei alles okay, aber Dorffest, Dorfkirmes.
Und das Bier war aus?
Nee, aber die waren so überfordert vom Service, ja, dass ich eine halbe Stunde lang gebraucht habe. Also während ich da war, wurde der Tischservice aufgegeben und man musste, also alle, nicht nur ich, mussten dann in so eine Art Kiosk sich das Bier selber holen. Und du weißt, wie es ist, wenn das ganze Dorf auf den Beinen ist und dann kommt noch einer von der Seite, bringst du mir noch zwei Bier mit und mir noch eine Flasche Wein und so, ja. Und ich habe dann eine halbe Stunde gewartet, bis ich mein erstes Getränk habe und ich verrate jetzt nicht wie, aber ich habe später dann noch Wege gefunden, dass
auch gerufen, bring mir noch eins mit und dann geht das schon.
Ja, nee, ich habe mich mit dem ganzen Dorf angefreundet, so ungefähr. Komm, einen Weg habe ich noch im Premium-Wege-Quiz. 8,4 Kilometer, 99 Punkte. In Rheinland-Pfalz. Eine Traumschleife.
Mit 99 Punkten? Sowas gibt es doch gar nicht.
0% Asphalt. Wenn ich wenig Geld im Portemonnaie habe, Dann bin ich...
Dann bin ich arm?
Pleite. Klamm.
Klamm. Ha, Erbach-Klamm?
Jawohl!
Ja,
sehr gut. Das ging doch zügig.
Und was für ein schöner Weg.
Deswegen hat er ja auch 99 Punkte. Ne? Früher dachte ich immer, 100 Punkte wäre die Höchstpunktzahl. Aber nein, ich bin tatsächlich zuletzt einen Weg, den du sehr, sehr gut kennst, in Dänemark gelaufen, auf der Insel Möhen. Der hat tatsächlich 102 Punkte.
Ja, theoretisch wäre natürlich noch mehr möglich, wenn man mal alles nach oben rechnet. Aber irgendwann spürt man es wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn es an jeder Ecke knallt. Aber das ist durchaus gerechtfertigt.
Ja, die Erbach-Klamm ist also traumhaft. Ne? Also das ist ja auch immer schon ein Vorteil, wenn man eben sagen kann, wir haben überhaupt gar keinen Asphalt dabei. Ne? Also wir haben tolle Wege da oben und in der Klamm. Das ist halt mit Felsen und dem Wasser ein absolutes Erlebnis. Ne? Und das muss man ja sagen, das finde ich auch das Fantastische. Das erlebe ich auch in den Nachzeitbeziehungen immer. Dieses System funktioniert hundertprozentig. Weil das wird ja alles gewertet. Das ist ja nicht so, ach ja, ist ja eigentlich ganz schön, dass hier Felsen sind. Nein, das taucht ja bei uns auf, dass da dolle Felsen sind. Ob die klein sind, ob die groß sind, ob die mittelgroß sind, was das ein Bach ist, ob der Weg sehr nah an dem Bach ist. Ne? Das taucht ja alles auf.
Naja, es ist natürlich, wenn man das insgesamt betrachtet, haben wir 34 Kriterien mit über 200 Einzelmerkmalen, die wir sehr genau aufnehmen und auf jeden Kilometer. Lineare Sachen 10 Meter genau. Also es ist ein sehr genaues Abbild dessen, was man draußen findet. Und das ist auch sehr wichtig für die Nachvollziehbarkeit.
Ist es nicht manchmal sogar zu genau?
Das kann man vielleicht sagen, aber es funktioniert und darauf kommt es an. Wir könnten natürlich auch rausgehen und sagen, wir haben ja Erfahrung, wir haben Leute befragt, und jetzt gehen wir den Weg und dann können wir hinterher sagen, Manuel Antrag empfiehlt, Klaus Erber empfiehlt. Das sind schöne Wege. Aber das ist nicht nachvollziehbar und es ist auch nicht vergleichbar, wenn man Wege in verschiedenen Regionen betrachtet. Deshalb ist es wichtig, dass man ein sehr genaues Bild von dem Weg hat, in allen Kriterienbereichen, die wir aufnehmen, weil auch ein Nachzertifizierer muss nachher ja schauen, ist das noch so vorhanden, wie die das beim ersten Mal aufgenommen hat.
Steht die Bank noch? Ist die Brücke kaputt?
Ist die Aussicht zugewachsen?
Ist der Fels gesprengt?
Ist der Wiesenweg asphaltiert? Und all solche Dinge. Das sind ja, muss nachvollziehbar sein. Und durch diese Vielfalt, die wir aufnehmen, versuchen wir natürlich auch, sagen wir mal, den individuellen Geschmack des Zertifizierers etwas zu nivellieren. Jeder hat andere Vorlieben. Der eine läuft gern durch einen Nadelwald, der andere kann ihn gar nicht leiden. Und sowas soll natürlich nicht in der Zertifizierung irgendeinen Niederschlag haben.
Der Vorteil für den Wanderer ist einfach, dass eine gewisse Qualität immer gewährleistet ist.
Eine sehr hohe Qualität natürlich, nicht nur eine gewisse.
Und eine sehr hohe Qualität, aber da war auf das Thema wollte ich gerade raus. Aber es gibt auch schon Punkte, also jetzt hat man hier das Beispiel Erbach-Klamm 99 Punkte, wo es wirklich fast an jeder Ecke knallt, sowohl in der Höhe als auch unten in der Klamm. Aber es gibt auch Wege mit 50, 55, 60 Punkte, die klasse sind.
Ja, ganz sicher. Und es hat ja auch damit zu tun, wie bin ich an dem Tag drauf? Ich weiß von Wanderern, dass es Wege gibt, die etwas weniger Punkte haben im 60er-Bereich, wo die ganz klar sagen, heute bin ich bewusst auch den gelaufen, den ich schon kenne, einfach weil es nicht so viel an jeder Ecke knallt, weil ich mal ein bisschen bei mir sein möchte, weil ich mal ein bisschen Ruhe haben will. Das ist die Menge von Abwechslung, die mir für den Tag reicht.
Ja, weil zum Beispiel, kommen wir jetzt nochmal als Beispiel auf die Erbach-Klamm, sehr, sehr viele Pfade. Man muss gucken, wo man hintritt in der Klamm.
Ne? In der Tat.
Man geht sehr, sehr steil hoch am Schluss wieder. Ne? Also ja. Das ist schon sportlich. Und wenn man einfach da irgendwie sagt, nö, ich habe jetzt eher Bock auf eine relaxte Halbtagestour, nimmt man vielleicht einen Weg mit geringerer Erlebnispunktzahl.
Naja, wobei die Punktzahl natürlich nichts darüber aussagt, was für ein Relief ich vor mir habe. Ja, sondern die Punktzahl drückt wirklich nur das aus, was man an Erlebnisdichte, also Abwechslungsreichtum, was man da erleben kann. Ja. Je mehr Abwechslung, je mehr Details, umso mehr Punkte kommen zusammen. Und natürlich muss eine gewisse Punktzahl erreicht werden, damit man überhaupt wahrnimmt, das ist ein besonderer Weg, nach oben keine Grenze.
In jeder Folge von Denn Sie wissen, was Sie wandern, kommen auch die Wegbetreiber zu Wort, also die Leute, die in den Regionen die Wege bestellen, ne, die Zertifizierungen bestellen, die dann auch fürs Marketing verantwortlich sind und die meistens dann auch so ein Übernahmen haben für ihre Wege. Die Traumschleifen, die Teuterschleifen, die Traumpfade und wir hatten in der letzten Folge die Hochgebirge. Und in dieser Folge sind wir wieder in Baden-Württemberg bei Walter Knitte.
Die Premium-Macher.
Donauwellen zum Wandern, was ist das?
Ja, die Donauwellen sind nicht nur Kuchen, sondern das sind die 6 Premium-Wanderwege, die wir im Donaubergland entwickelt haben. Wir haben es bewusst Donauwellen genannt, weil es entlang der oberen Donau ist, direkt so, wenn man so will, 20, 30 Kilometer nördlich des Bodensees, da wo die Donau entspringt, im oberen Donautal, rund um diesen schwäbischen Grand Canyon. Und da geht es immer im Auf und Ab entlang der Donau. Und die Landschaft ist schon so wellig, wenn man so sagen will. Und wir haben das bewusst auch so gewählt, um auch die Anbindung an den Kuchen zu haben. Wenn man wandert, muss man auch was essen.
Auf jeden Fall. Man kommt ja bei euch der Donau sehr nah, auf Trittstein, auf Brücken.
Das war ja auch das Ziel, dass wir da relativ direkt an die Donau kommen. Es ist ja kaum irgendwo entlang der Donau, kann man so naturnah und so direkt an die Donau. Und das ist, wie gesagt, eben noch ein kleines, gemächliches Flüsschen, das so sich durch das Donautal schlängelt. Und gibt nichts Schönes, als da mal im Sommer an der Donau zu sitzen, die Füße reinzuhängen in diesen kleinen, wenn man so will, Bach, wenn man es vergleicht.
Und wie ist das Feedback der Wanderer?
Also wir kriegen jetzt wir haben ja genau vor 10 Jahren diese Premium-Wege eröffnet und wir kriegen wirklich immer wieder regelmäßig sehr, sehr positive Rückmeldungen, begeisterte Rückmeldungen, weil es einfach diese Premium-Wege erlauben es, eben diese unterschiedlichen Perspektiven von oben, von unten, von links, von rechts in diesem Donautal zu genießen und dann je nach Jahreszeit, wenn man das so sieht, im Frühjahr natürlich das frische Grün, die Laubwälder, die wir da haben, oder dann im Herbst natürlich diese bunten Farben der Laubwälder, so diesen Indien-Sommer im oberen Donautal zu genießen, das ist begeistert schon und dass ja sehr, sehr viel naturbelassene Pfade sind entlang der Wege, viele Aussichtspunkte auf den Kalkfelsen des Donautals, ist das schon, also kann man wirklich sagen, nach wie vor jetzt die ganzen 10 Jahre sehr, sehr positive Reaktion.
Das ist doch super. Gibt es Wege, die so ein bisschen unterm Radar laufen, die du jetzt mal so ins Schaufenster stellen könntest?
Ja, wir haben ja auch 2 Wege, die so in den Seitentälern des Donautals liegen, die nicht so spektakulär sind, die zwar auch ihre Aussichten haben. Da könnten wir jetzt den alten Schäferweg nehmen, im Lippachtal. Der Lippach ist ein Zufluss des Donautal zur Donau. Und dieser alte Schäferweg ist schon, wie der Name sagt, im Schäfertal dann auch, wo die Schafhaltung dann so am Rande der Schwäbischen Alb. Wir kommen da ja sozusagen auch auf die höchsten Berge der Schwäbischen Alb. Also es geht dann auch schon bis auf knapp 1000 Meter hoch. Am alten Berg wird ja mit Schafbeweidung nur die Landschaft bewirtschaftet.
Hast du denn für uns einen Premium-Wandertipp außerhalb deiner Region?
Für mich ein ganz speziell, auch ein Lieblingsweg, nicht direkt im Donaubergland, aber gleich nebenan, die Hochalpfade, das Thieringer Hörnle. Das ist für mich so ein Weg, der wirklich auf dem Thieringer Hörnle, also das ist ein Aussichtsfelsen, eine Wahnsinnsaussicht ins Vorland bietet. Auf der anderen Seite hat dieser Weg, glaube ich, alles, was man so braucht, mit einer kleinen Quelle, einem Bach, einem Barfußpfad nebenan und dann diese wirklich charakteristischen Wälder der Schwäbischen Alb. Er hat mit gut 10 Kilometern eine schöne Länge und ist ein schöner Tagesausflug. Also ich würde den empfehlen.
Ja, danke schön. Walter Knitte von den Donauwellen.
Ja, wunderbar. Ich bedanke mich auch und freue mich, dass wir da Teil dieser ganzen Premium-Familie sein dürfen. Das ist für uns toll, weil nach wie vor nochmal gesagt, das ist wirklich, die Premium-Wege sind einfach ja, Grund für diese Erfolgsstory des Wanderns der letzten 10 Jahre.
Das geht doch uns vom Deutschen Wanderinstitut ans Herz, wenn Walter sagt, er fühlt sich so wohl in der Premium-Wanderfamilie, oder?
Geht uns natürlich gut runter, aber es ist natürlich.
Sollen wir ihn aber adaptieren?
Es ist aber auch nun wirklich über viele Jahre eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und das, was dort geschaffen wurde mit den Donauwellen, das ist auch wirklich ein herrliches Portfolio von Wanderwegen an der Donau.
Ja, also der herausragende Weg ist da ja der, wie heißt der Felsen, Donaufelsenland. Nee, Donaufelsenweg, Donaufelsensteig. Schleife.
So, willst du jetzt noch ein paar Drehungen machen?
Hast du den Namen?
Natürlich nicht. Das sind ja so viele.
Auf jeden Fall der mit den Trittsteinen. Das ist immer für mich der Weg mit den Trittsteinen. Ja, das ist nämlich sehr, sehr spannend, wenn man da irgendwie bei schlechtem Wetter lang geht. Dann kann die Donau ist ja natürlich total klein. Das ist ja nicht der Fluss, der sich durch Budapest und Belgrad wälzt.
Aber ruckzuck ein kleiner Strom.
Ein ruckzuck ein kleiner Strom und da gibt es halt eine Stelle, da gab es früher mal eine Brücke, die ist aber dann so oft weggerissen worden, dass man gesagt hat, Pustekuchen, jetzt bauen wir da dicke Trittsteine und das klappt auch irgendwie bei sommerlichem Wetter eigentlich immer, aber wenn es halt mal geschüttet hat im Herbst oder im Frühjahr, dann muss man schwimmen.
Es gibt durchaus Premiumwege, die man nicht das ganze Jahr gehen kann. Das muss man eben mitteilen, damit niemand dann plötzlich dasteht und es muss den gleichen Weg wieder zurücklaufen.
Das Sensationelle bei diesem Weg finde ich aber, dass es oben am Start ein Hotel gibt, die also auch ganz tolle, also ein Hotel-Restaurant, die auch ganz tolle Öffnungszeiten haben, weil sie eben Frühstück anbieten, haben die glaube ich ab 8 Uhr auf oder so. Und habe ich nämlich mal gefrühstückt und vor der Wanderung und habe dann gesagt, geht das mit den Trittsteinen? Und die so, ja, wir rufen unten mal an, weil da ist dann die nächste Kneipe.
Genau.
Und Dann haben wir angerufen und so, ja, knapp, aber geht. Ne? Und dann bin ich darüber. Das war aber schon so, also die waren feucht. Ne? Also hier Walter hat mir auch noch gesagt, das ist ganz einfach, da geht man ganz bequem über die Trittsteine. Ich hatte Angst.
Ja, aber ich sicher ein Tritt. Also es ist wichtig, dass man solche Dinge vorher mitteilt, damit Gäste sich darauf einstellen können. Das ist natürlich ärgerlich, wenn ich da jetzt 100 Kilometer angefahren bin und dann geht es gerade mal nicht.
Zurück nochmal zum Hauptthema Zertifizierung. Was ich mich immer gefragt habe, gab es auch schon mal Wege, wo es hieß, ist alles markiert, ist alles super, komm vorbei und dann du aber gesagt hast oder derjenige, der eben dann die Erstzertifizierung macht, nee, reicht nicht. Beziehungsweise erstmal anders gefragt, ab wann reicht es denn?
Ja, es muss eine Mindestpunktzahl erreicht werden. Damit muss man natürlich alle Details aufgenommen haben, um das bestimmen zu können. Die liegt jetzt bei einem Rundweg bei mindestens 55 Erlebnispunkten. Wir haben mal angefangen mit 40 und haben das mit der Zeit langsam erhöhen müssen. Aber bei den meisten Wegen ist es so, dass die Betreiber vorher anfragen. Sagt, kann mal jemand gucken kommen, ob das hier was wird? Dann kann man das natürlich auch im Vorfeld schon mal abchecken, geht das? Und dann gibt man erst das Geld für Markierung und Wegweiser aus. Aber es gibt durchaus auch einige Wege, wo wir vorher zum Teil gar nicht wussten, dass da was geplant ist, wo wir die Anfrage können, Sie kommen, zertifizieren und dann gibt man ihn ab und sagt, ja, reicht aber leider nicht. Vielleicht ist die Markierung sogar schlüssig und von vorn bis hinten gut, aber die Erlebnisqualität ist es nicht oder wir haben 25% Asphalt. Ja, dann geht's nicht. Und bei manchen Wegen hat man durch Nachrüstung leichte Verlegung das noch geschafft, bei anderen eben auch nicht, weil es nicht geht.
Das kommt vor. Gut, die Frage hast du ja schon beantwortet. Die erforderliche Punktezahl ist im Laufe der Jahre immer höher geworden. Warum? Also einfach um zu sagen, 40 Punkte hat nicht mehr die Qualität abgebildet, die wir uns wünschen.
Also wir müssen zugeben, dass wir selbst nicht geahnt haben, dass wir Wege bekommen, die 70, 80, 90 Punkte haben. Nach unseren ersten Tests lagen wir immer so bei Punktzahlen zwischen 40 und 55, 60. Und natürlich muss man mit der Zeit dann dazulernen. Irgendwann ist aber die Spanne zu groß. Und wenn wir Wege, das Gros der Wege bei 60, 70, 80 Erlebnispunkten liegt, wir inzwischen eine ganze Menge haben, die sogar im 90er-Bereich liegen, dann kann es sein, dass Wege, die mit 40 Punkten mal zertifiziert wurden, nicht mehr so herausstechen. Da ist die Erlebnisdichte nicht so groß. Wer damit anfängt, ist begeistert.
Weil die Leute natürlich auch mit einer gewissen Erwartungshaltung.
Ja, natürlich. Und wenn ich das gewöhnt bin, Wege mit 60, 70 Punkten zu gehen und komme dann auf einen, der nur 40 hat, dann frage ich mich, was ist hier? Ja, ist ja gar nicht so viel los. Von daher musste man zwangsläufig immer wieder ein bisschen anziehen. Bei den meisten Wegen hat es aber auch geklappt, sie so weit nachzurüsten, dass sie dann bei der Nachzertifizierung auch mehr Punkte bekommen haben. Und das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben bei ganz, ganz vielen Premium-Wegen erlebt, dass die Wegebetreuer einen enormen Ehrgeiz haben, nicht nur die Wege so zu erhalten, sondern sie auch immer weiter zu verbessern. Also von daher, es gibt ein paar Wege, die Bestandsschutz haben, aber inzwischen haben wir 55 Erlebnispunkte als Eingangswert für Rundwanderwege. Und sicherlich wird in den nächsten Jahren das nochmal ein bisschen nach oben gezogen werden müssen.
Gut, kommen wir zur nächsten Rubrik.
Wanderinstitut Rekorde.
Wir hatten ja in der letzten Folge den längsten Weg, der Hunsrücksteig, über 400 Kilometer. Der kürzeste Weg kann natürlich eigentlich nur, und da kommen wir jetzt ganz kurz zum Thema Premium-Spazierwanderwege, da werden wir aber natürlich auch noch ausführlich drüber reden. Das ist ein Angebot, wie viele Jahre alt?
Oh, jetzt 4-5 Jahre haben wir das, ja, im Programm, und es sind doch etliche Wege gerade in den letzten Jahren dazugekommen.
Weil es auch so ein Trend ist, ne? Also die Leute werden älter, können nicht mehr so viel.
Das ist das eine, die Zielgruppe, die nicht mehr so viel wandern kann, aber auch nicht einfach irgendwo spazieren gehen möchte. Deshalb dieser sperrige Begriff, Premium-Spazier-Wanderweg, trifft es aber, denke ich, sehr gut. Das teilt sich ein bisschen in sehr bequeme Wege und in Kurztouren, die durchaus auch ein bisschen Steigung drin haben. Und eine ganz wichtige Zielgruppe ist die Gruppe Familien mit Kindern, die gerne mit kürzeren Wegen erstmal anfangen. Ich hoffe immer, das ist die Einstiegsdroge und sie machen hinterher bei anderen Wegen und längeren Wegen weiter. Denn Kinder können eigentlich ganz gut laufen.
Für meine jüngste Tochter war es in der Tat die Einstiegsdroge. Ich glaube, sie ist den Weg, den kürzesten Weg, 2,7 Kilometer gegangen, da war sie 5. Und war so mittelwanderbegeistert bis dahin, ist ja klar halt, ne, so Kinder. Und 2,7 Kilometer an der Saarschleife, Überblick heißt dieser Weg, weil es eben...
Hat man ja auch tatsächlich Überblick einen tollen...
Über diese berühmte Saarschleife, wo kein Blatt Papier zwischen Lafontaine und Schröder passte, ja, wir erinnern uns. Und danach hat meine jüngste Tochter gesagt... Papa, ich will nur noch Wege mit Täfelchen wandern. Weil sie natürlich vorgeschickt wurde. Ja, das sind diese kleinen rosa süßen Täfelchen. Das sind dann nicht die Traumschleifen, sondern die Traumschleifchen. Ja. Und diese kleinen rosa Täfelchen führen einen idiotensicher über diesen Weg. Und das ist dann auch für Kinder so eine Art Ostereiersuche und Schnitzeljagd. Ne?
Genau, eine gewisse Aufgabe braucht man ja. Aber es ist auch abwechslungsreich, sodass man also nicht nur Täfelchen sieht, sondern auch für Kinder eine ganze Menge passiert am Weg.
Absolut. So, dann sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Und dann fehlt ja nur noch diese Rubrik.
Frisch zertifiziert.
Doch, frisch zertifiziert. Da durftest du mal wieder in Dänemark sein.
Richtig, im Juni konnten wir in Dänemark den ersten Premium-Stadtwanderweg zertifizieren, und zwar die Mariager-Routen in dem wunderbaren kleinen Städtchen Mariager mit herrlichem Fjord, wunderbares Wasser, das ist in Mitteljütland, und dort hat man tatsächlich es geschafft, einen wunderbaren kleinen Ort, der mit unheimlich viel Rosen und Stockrosen versehen. Ein ganz tolles Bild ergibt. Man läuft über Kopfsteinpflaster und läuft dann in die Natur hinaus, wo wirklich kulturhistorisch relevant ist, wie das größte Hügelgrab, was man in Dänemark finden kann, bestiegen werden kann. Da hat man dann auch tatsächlich eine ganz gute Aussicht. Also ein ganz toller Weg, dem wir sehr, sehr viel Erfolg wünschen.
Ja, an dieser Stelle von uns natürlich auch, denn sie wissen, was sie wandern. Das auch eigentlich schön für Leute, die jetzt nicht sagen, ich stehe auf Wanderurlaub zwei Wochen von Hütte zu Hütte mit schwerem Rucksack, sondern die sagen, Dänemark kann man auch einen schönen Strandurlaub machen. Aber nur Strand ist ja auch langweilig und dann haben wir da auch schöne Premium-Wanderwege und haben da genau die gleiche Qualität, wie wir sie auch aus Deutschland kennen.
Es ist absolut vergleichbar und es sind wunderbare Wandergegenden.
Das waren schöne Schlussworte und ja, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von...
Das ging aber schnell jetzt.
Wieso ging das schnell?
Ich dachte, wir hätten noch ganz viel zu bereden.
Ja, natürlich haben wir noch ganz viel zu bereden, aber das machen wir ja in den nächsten Folgen.
Ah, da freue ich mich
nicht
drauf.
Die letzte Folge.
Ja, gut.
Freuen wir uns alle drauf. Ihr seid auch das nächste Mal dabei bei Denn Sie wissen, was Sie wandern, der Podcast des Deutschen Wanderinstituts. Tschüss.
Macht's gut.